Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fein Dosiert. Die Dosis macht das Wissen, der Podcast für eure Jackentasche. Ich sitze heute hier zusammen mit den beiden Medizinpädagoginnen Philipp und Melanie. Und mein Name ist Marco und heute soll es um das Thoraxtrauma gehen.
Hi Marco.
Hi, ihr zwei.
Schön, euch zu sehen.
Da war ich schon wieder ganz schön engagiert heute.
Total, wirklich.
Thema Thoraxtrauma. Da hast du, Philipp, glaube ich, ein dreckiges Dutzend rausgesucht.
Tödliches Dutzend, aber ja.
Über das wir uns unterhalten müssen. Und bevor wir in diese sehr anatomischen Begriffe einsteigen, Thema Anatomie. Melanie, was sind denn die Key-Punkte von der Anatomie, die wir uns nochmal für unser Auge halten führen müssen, während wir jetzt diesen Podcast hier hören, wenn es ums Thoraxtrauma geht?
Ja, wenn wir uns den Thorax vorstellen, dann haben wir natürlich ganz, ganz viele Organe, die Organe und Gefäße, die sich im Thorax befinden, die natürlich auch kaputt gehen können. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass das knöcherne Konstrukt des Thoraxes natürlich auch ein großes Problem darstellen kann, per se mal sehr stabil ist. Also wir sprechen jetzt mal von den Rippen. Wir haben unterschiedliche Arten von Rippenpaare, die im Gesamten sind es 12, die den Thorax ausmachen. Davon haben wir es echte und unechte, die jeweils dann entweder mal mit dem Brustbein, also mit dem Sternum direkt verbunden sind, über Knorpel, oder die unechten Paare oder falschen, je nachdem wie man es nennen möchte, die dann in Kombination nochmal mit Knorpelstrukturen an die oberen Rippen Richtung Sternum fixiert. Was natürlich auch zum einen die knöchernen Rippen brechen können bei einem Schlag, bei einem starken Trauma, oder eben auch diese Knorpelstrukturen. Dann haben wir natürlich, was ich gerade eben schon gesagt habe, wir haben das Sternum, also das Brustbein, was eigentlich ja sehr, sehr stabil ist, aber auch das kann natürlich brechen. Dieser Xiphoid, das kleine Ende am Sternum, auch das ist möglich, dass es hier eine Fraktur gibt oder dass da zu einer Fraktur kommt. Und das sind also Möglichkeiten, die erstmal von außen kaputt gehen können.
Also Skelett drumherum,
ja.
Der knöcherne Struktur.
Ja. Genau, und dann haben wir weiter, wenn wir uns jetzt von außen nach innen begeben, haben wir hier die Pleura oder der Pleuraspalt, der sich natürlich aus zwei Seiten, aus zwei Fellen zusammenstellt. Das wäre einmal Rippenfell und Lungenfell. Auf schlau, wir kennen es. Ich muss es immer ablesen.
Pleura parietalis.
Genau, ich muss es immer ablesen, weil ich es immer falsch sage. Parietalis wäre welches?
Rippenfell.
Das Rippenfell,
wollte
genau.
Ich gerade sagen, ja.
Und wie heißt es Lungenfell auf schlau?
Pleura viscerales.
Klar.
Klar.
Parietalis, da ist das R so prominent, deswegen ist es bei den Rippen. So merke ich mir es immer.
Ah.
Und viscerales sind praktisch Richtung Eingeweide, das ist dann die Lunge.
So kenne ich auch vom Viszeralis, also vom Bauchfell ja auch, dass ja. Es auch Richtung Eingeweide geht, ja, so genau. Merke ich es mir.
Ja, sehr gut, wunderbar. Jetzt haben wir dazwischen unseren Pleuraspalt und natürlich muss es irgendwie zusammenhalten, sonst hätten wir ja das Problem, dass die Lungen überhaupt gar nicht bei der Atmung sich ausdehnen können, sondern auch hier wieder zusammenfallen würden, was später beim Philipp vielleicht noch eine Rolle spielt. Mhm. Wir haben eine seröse Flüssigkeit zwischen diesen beiden, also zwischen Lungen und Rippenfell. Und man kann sich das ganz gut vorstellen, also so erkläre ich das auch immer gerne. Ich habe zwei Glasscheiben, da ist ein bisschen so ein paar Tropfen Flüssigkeit dazwischen. Und somit habe ich hier einen Druck, die haften zusammen und da verschiebt sich eigentlich auch nichts gegenseitig. Blöd wird es natürlich, wenn hier Luft reinkommt, dann habe ich das Problem, dass die beiden voneinander getrennt werden und somit unter Umständen eben auch in der Lunge etwas passieren kann.
Also du meinst, also verschieben tut es sich ja schon, aber es trennt sich nicht
voneinander. Genau, es hält fest und kann sich beim gesunden Menschen, beim gesunden Thorax nicht voneinander lösen. Die Lunge selbst, gehen wir mal noch ein kleines Stück weiter, die Lunge selbst ist ja nochmal unterteilt in Lappen. Ich habe zwei Lungenflügel und ich habe links nochmal bestehend aus zwei Lungenlappen, weil natürlich das Herz damit dabei ist im Thorax und ein bisschen Platz oder ein bisschen mehr Platz braucht in dem Bereich. Und ich habe rechtzeitig drei Lungenlappen, die so diese Gesamtheit der Lunge erst einmal darstellen. Fast am Ende mit meinem kurzen Ausflug in die Anatomie, bevor jetzt hier irgendjemand anfängt wegzuschnarchen. Wir haben noch Gefäße, die wir brauchen, um die Muskulatur, die wir natürlich zwischen den Rippen haben, um das ganze Gebiet zu versorgen. Also wir haben Nerven, wir haben Arterien, wir haben Venen. Und die befinden sich oder wir laufen in der Zwischenrippenraum, in den Interkostalräumen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo befinden die sich? Wenn ich mir einen Interkostalraum, Zwischenrippenraum vorstelle mit einer oberen Rippe und einer unteren Rippe, dann verlaufen die Gefäße an der Unterkante der oberen Rippe, also oberhalb des Zwischenrippenraums.
Also quasi verdeckt durch die Rippen. So, dass man von außen nicht auf das Gefäß drücken könnte. Wäre ja auch anatomisch ein bisschen doof gebaut.
Ja, und ich kann eben mir auch vorstellen, dass die Gefäße oben verankert sein müssen, weil sonst würden sie runterfallen. Deswegen, das so merke ich mir das immer ganz gut, wenn ich nicht weiß, okay, verlaufen jetzt unten oder oben, verlaufen an der Unterkante der oberen Rippe und somit können sie sich da festhalten und somit fallen sie auch nicht runter in den Zwischenrippenraum.
Cliffhanger wie Sylvester Stallone.
Fantastisch, ne?
Aber Thema Gefäße finde ich ist ganz spannend, weil da haben wir im Brustkorb ja auch noch einige, die relevant werden können. Prominent ist da natürlich die Aorta als unser größtes Blutgefäß, das ja auch diese besondere Windkesselfunktion drauf hat, möchte ich nochmal dran erinnern. Ist jetzt hier nicht so relevant, aber finde ich geil. Und die Aorta, die biegt sich ja dann vom Herz einmal nach hinten Richtung Wirbelsäule weg und läuft dann an der Wirbelsäule entlang, unten bis ans Zwerchfell, auch ein wichtiger Teil, der für die Atmung wichtig ist. Also meistens atmen wir ja auch mit dem Zwerchfell mit und nutzen die Bauchatmung. Und da gibt es ein kleines Loch und durch dieses kleine Loch muss die Vena cava inferior, die das Blut nach oben bringt, die Aorta, die das Blut nach unten bringt und noch was Drittes, nämlich der Ösophagus, die Speiseröhre, müssen alle durch dieses kleine Löchlein durch. Und ansonsten, wer das mal in der Hand gehabt hat, so ein Zwerchfell, das ist schon deutlich stabiler als eine Aldi-Tüte.
Und dann deutlich mit links und rechts mit diesen Muskelschichten, die eben dann, wie du schon sagtest, für die Atmung hauptsächlich ja zuständig sind.
Genau, deswegen das auch eine Engstelle, die beim Thoraxtrauma relevant werden kann. Außerdem natürlich prominent im Thorax noch das Herz, was auch Probleme machen kann. Aber das sind jetzt so anatomische Spitzfindigkeiten. Ich glaube, wer unseren Podcast hört, der weiß, dass sich im Brustkorb das Herz befindet, oder?
Auf jeden Fall.
Deswegen steigen wir jetzt richtig tief ein. Und wenn es ums Tiefeinsteigen geht, dann gibt es eigentlich nur einen, den ich kenne, der sich da richtig gut mit auskennt. Philipp.
Marco, was soll ich sagen? Ich steige mal gar nicht so tief ein zu Beginn, sondern ich möchte nochmal kurz allgemein beim Trauma bleiben. Und beim Trauma unterscheiden wir grundlegend stumpfe und penetrierende Traumata. Jetzt die Frage an euch, fallen euch Unfallmechanismen beim Thorax ein, die wir in stumpf und penetrierend einteilen können?
Ja, penetrierend ist Stechen, Schießen, alles sowas, wo es halt dann irgendwas eindringt.
Ganz genau, ja.
Und stumpf? Das fällt mir jetzt gerade der Autofahrer eigentlich ein. Mhm. Ich habe einen Schlag auf die, oder ich stoße auf das Lenkrad vorne und atme vielleicht dabei, erschrecke mich und atme dabei tief nochmal zusätzlich ein.
Mhm. Oder Fahrradfahrer auf dem Lenker.
Fahrradfahrer, genau.
Oder super. Baseballschläger gegen Rippe. Ja.
Genau, das sind Beispiele für stumpfe oder penetrierende Traumata, die den Thorax betreffen. Und ich denke, beim penetrierenden Trauma, das können wir uns gut vorstellen, wenn ein Messer in den Thorax eindringt oder es zu einer Schussverletzung kommt oder einer Pfählungsverletzung. Also ein Fremdkörper dringt ein, dass der natürlich einiges kaputt macht im Thorax, wie Marco schon sagte, die Lunge, das Herz oder andere Gefäße und Organe, die da sind. Beim stumpfen Trauma ist es häufig ein bisschen schwieriger vorzustellen. Wir haben eine großflächige Verletzung auf dem Brustkorb. Da kann es schon mal sein, dass eine Rippe bricht. Aber wie die Melli gerade eben sagte, beim schreckhaften Aufprall auf den Lenker im Auto beispielsweise, wir atmen nochmal tief ein und dann kommt es zu einer plötzlichen Komprimierung des Thorax gegen das Lenkrad. Da kann die Lunge auch verletzt werden. Nicht äußerlich ersichtlich, aber durch den sogenannten Papiertüteneffekt innerlich. Ihr kennt es bestimmt alle, ich habe das früher als Kind total gerne gemacht, die Bäckertüte aufgepustet, am besten, wenn noch Krümel drin waren und dann jemanden erschreckt, als man sich hinten dran geschlichen hat und ganz kräftig draufgehauen hat. Was passiert, wenn wir draufhauen? Es gibt einen lauten Knall und
die Tüte geht kaputt und die Krümel liegen auf dem Boden.
Ganz genau.
Es ist auf jeden Fall ein Loch in der Tüte und das Gleiche passiert bei diesem Papiertüteneffekt auch in der Lunge. Wir können also von außen erstmal keine Verletzung erahnen, aber trotzdem innerlich ist die Lunge, das Lungenfell und damit auch der Pleuraspalt verletzt und eröffnet. Aber bevor wir zu tief in ein Notfallbild eintauchen, möchte ich das tödliche Dutzend, mit dem Marco zu Beginn schon in die Tür gefallen ist, kurz aufgreifen. Das tödliche Dutzend, dahinter verstecken sich 12 Notfälle, die den Thorax betreffen, die Organsysteme oder Organe im Thorax betreffen, an die man beim Trauma denken muss, wenn man das Leitsymptom des Thorax-Traumas vorfindet. Jetzt aber erstmal, was ist das Leitsymptom von einem Thorax-Trauma?
Schmerzen.
Schmerzen sind immer gut.
Atembeschwerden.
Atembeschwerden, Luftnot. Der Verletzungsmechanismus, je nachdem, wenn er passt, das hatte ich dir schon gesagt, eine erhöhte Atemfrequenz, ein Atemzugvolumen, das eingeschränkt ist und pathologische Auskultationsbefunde, zum Beispiel bei der schnellen Traumauntersuchung. Genau, das alles zu Leitsymptomen. Also hier müssen wir unseren Blick schon schärfen in Richtung Verletzungen des Thoraxbereichs. Und jetzt kommen wir zu den tödlichen 12.
Dum, dum, dum.
Die tödlichen 12, die können wir nochmal splitten in jeweils 6 und 6, nämlich in 6 am Einsatzort grundsätzlich behandelbare Verletzungen, das sind Anführungszeichen, und 6 am Einsatzort nicht behandelbare Verletzungen. Es gibt verschiedene Traumakonzepte, die eben diese Unterteilung auch vornehmen und die möchte ich euch kurz vorstellen. Am Einsatzort behandelbare Verletzungen sind zum Beispiel Beschädigung der Atemwege, die man sehen kann, die man zum Beispiel durch eine Intubation oder durch eine Fremdkörperentfernung dann beheben kann. Ja. Ein offener Pneumothorax. Also wir haben tatsächlich eine Wunde im Brustkorb oder am Brustkorb, die nach außen hin blubbert und Luft saugt. Als drittes den Spannungspneumothorax. Nummer 4 ist der massive Hämatothorax, also Blut im Thorax und im Pleuraspalt. Die Nummer 5 ist das instabile Thoraxwandfragment, also eine Rippenserienfraktur, die sich paradox zu unserer Atmung bewegt. Und das 6. ist die Herzbeuteltamponade.
Das sind die präklinisch behandelbar sind.
Die sind präklinisch behandelbar. In Anführungszeichen, wie gesagt, bei der Herzbeuteltamponade, da sind uns als Rettungswagenbesatzung eher die Hände gebunden. Da müsste man dann in Kombination im Team mit der Expertise von speziell ausgebildeten Notärztinnen oder Notärzten zusammenarbeiten.
Da haben wir uns die Frage gestellt, beziehungsweise ich habe mir die Frage gestellt, naja, es ist eine Ultima Ratio in einer Reanimationssituation beispielsweise, könnte man doch den Schuss ins Blaue mal wagen, aber da hast du mich eingebremst, nämlich wir kommen mit unserer Ausstattung auf dem Rettungswagen gar nicht dahin, wo wir hinwollen, nicht wahr?
Ganz genau, wenn man überlegt, das Blut im Herzbeutel absaugen zu wollen, so wie du vorhin gesagt hast, das wäre doch eine gute Maßnahme, da haben wir gar nicht die Nadeln, die lang genug dafür sind, um da überhaupt hinzukommen. Und wenn Blut in den Herzbeutel einblutet, dann wird das relativ schnell wahrscheinlich auch gerinnen. Und geronnenes Blut kriegen wir mit einer Nadel. Selbst wenn wir eine lang genug Nadel hätten, würden wir das nicht abgesaugt bekommen. Deswegen grundsätzlich behandelbar, aber mit so Spezialtechniken wie beispielsweise einer Klemmschildthorakotomie. Ja, aber dazu vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge mehr. Ansonsten gibt es in der Formwelt auch ganz, ganz viele interessante Beiträge schon zu Pilotprojekten hier aus Deutschland. So viel aber zu den Behandelbaren. Ja. Jetzt noch ganz kurz zu den Nichtbehandelbaren. Da haben wir die Aortenruptur, also ein Abriss des großen Gefäßes der Hauptschlagader in unserem Thorax oder auch der Abriss von Tracheal- oder Bronchialbaumstrukturen, die verletzt werden können. Weiterhin kann der Ösophagus verletzt sein oder das Myokard, also unser Herzmuskel, durch den Aufprall gegen die Rippen oder andere Strukturen erschüttern. Also man spricht von einer Myokardkontusion, genauso wie von einer Lungenkontusion, also auch hier eine Erschütterung, eine Manipulation des Lungengewebes oder einer Zwerchfellruptur. Das heißt tatsächlich ein Einriss unseres Hauptatemmuskels und dadurch unter Umständen im schlimmsten Fall ein Eindringen von abdominellen Organen in den Thoraxraum. Ihr merkt aber schon vom Erzählen alleine, das sind sehr, sehr komplexe Mechanismen, vor allen Dingen sehr komplexe Organsysteme, die da betroffen sind. Und ich denke, wir können uns ausmalen, dass das präklinisch nicht so einfach zu beheben ist.
Ja, vor allen Dingen sind das Erkrankungen, die mutmaßlich ja mit einem extrem, extrem krassen Unfallmechanismus einhergehen. Also mal so ein Zwerchfell reißt ja nicht von alleine, wie ich gerade gesagt habe, dass er ein bisschen dicker als eine Aldi-Tüte. Und bis das mal kaputt ist, brauchst du ja Energien. Da kannst du ja auch dann noch von entsprechenden Komorbiditäten dann ausgehen, an denen der Patient, die Patientin dann noch leidet zusätzlich zu diesem Krankheitsbild.
Aber Marco, als wir uns vorne vom Gang getroffen haben, da hattest du mir noch gesagt, dass du zu der prozentualen Verteilung der Verletzungen bei Kindern noch was rausgefunden hast.
Ja, das ist richtig. Da habe ich mal geguckt und es gibt da auch eine Leitlinie, eine Polytrauma-Leitlinie, auch für Kinder, genau wie es auch beim Erwachsenen der Fall ist. Und da habe ich gefunden, dass das Thoraxtrauma die zweithäufigste Todesursache beim polytraumatisierten Kind ist. Und zwar direkt nach, ne?
Schädel und Trauma.
Richtig, Melanie, genau. Was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass das Thoraxtrauma mit einem 20-fachen Anstieg der Mortalität vergesellschaftet ist. Also 20-fach, nicht 20%, mehr
Das
20-fach. Das ist schon richtig
ist
viel, finde ich.
heftig, ja.
Und deswegen finde ich, wir müssen unser Augenmerk auch beim kindlichen Trauma, jegliche Art von Trauma,
Ja.
auch auf das Thoraxtrauma legen und danach untersuchen. Und das Schöne ist, dass uns die Leitlinie dafür Prädiktoren mitgibt, also Untersuchungsbefunde oder Situationen, in denen wir besonders daran denken müssen. Und die möchte ich euch auch einmal sagen. Also es ist einmal ein pathologischer klinischer Auskultationsbefund. Ist logisch, das haben wir beim Erwachsenen auch. So, dann der reduzierte systolische Blutdruck, natürlich altersadaptiert. Geht in Richtung Spannungsneuer, beziehungsweise dann auch eine Herzkontusion und solche Sachen. Die erhöhte, auch altersjustierte Atemfrequenz haben wir auch beim Erwachsenen. So, und jetzt kommt aber was Überraschendes, finde ich, nämlich eine Fraktur ist ein Prädiktor für
Okay.
ein Thoraxtrauma beim Kind. Hast du eine Idee, welche Fraktur das sein könnte?
Nee, spontan nicht.
Die Femurfraktur.
Die
Also,
Femur,
ja,
der
ist nicht direkt
Oberschenkel.
naheliegend. Wenn der Oberschenkel
Ja.
frakturiert ist, dann sollst du gleichzeitig beim Kind auch an ein Thoraxtrauma denken. Ist jetzt nicht sonderlich naheliegend, aber wenn du dir überlegst, wie groß und massiv der
Ja.
Oberschenkelknochen ist, dann musst du allein von dem Unfallmechanismus davon ausgehen, dass vielleicht auch der Thorax was abgekriegt hat und deswegen ist das ein Prädiktor und eine GCS kleiner 15. Wobei wir dann hier wahrscheinlich von einer PGCS auch sprechen, gerade bei kleineren Kindern.
Das ist spannend mit dem Femur. Also ich denke, wenn man kindliches Trauma als Fall draußen hat im Einsatz, dass man nicht direkt schaut, wie Femur
Ja,
ausschauen.
genau. Also bei
Spannend.
Kind, was Fraktur am Femur mutmaßlich hat, auch auf
Auf den
Thoraxtrauma
Thorax.
achten und im Hinterkopf behalten. Gut, Philipp, jetzt habe ich dir vom Kind erzählt, zurück zum Erwachsenen. Was für Maßnahmen stehen uns denn jetzt hier zur Verfügung, wenn wir sagen, wir haben hier dieses tödliche Dutzend, davon können wir nur sechs behandeln. Auch von den sechs können wir nicht alle behandeln, hast du gesagt. Was können wir denn aber machen?
Ja, also gehen wir sie ganz kurz durch. Wir haben die Beschädigung der Atemwege, da hatte ich schon gesagt, da könnte man natürlich eine Atemwegssicherung durchführen. Das heißt, es durch einen Tubus irgendeiner Art oder durch das Entfernen von einem Fremdkörper, falls tatsächlich zu einer Fremdkörper oder zu einer Atemwegsverlegung durch einen Fremdkörper kommt, durch das Trauma. Dann das nächste ist der offene Pneumothorax. Also wir haben wirklich eine luftsaugende Wunde am Thorax. Da ist ganz interessant, dass die immer so schmatzt und blubbert. Ja, das ist ganz eindrücklich. Wenn man das mal sieht, dann weiß man, glaube ich, okay, das ist das, was wir hier meinen. Auch wenn wir es jetzt gerade nicht bildlich zeigen können im Podcast.
Ich kann das gerne einmal vormachen.
Boah. Also, wenn ihr das hört, Marco hat gerade keine Wunde. Er hat es wirklich vorgemacht. Das hat es super gut vorgemacht.
Es ist ja wirklich so, es ist ja nicht nur eine Lehrbuchaussage, sondern es ist ja tatsächlich so, dass dieses eindrückliche Geräusch wirklich vorhanden
Ja.
ist.
Selbst wenn es kein Geräusch gibt oder wenn es an der Einsatzstelle zu laut sein sollte für das Geräusch, dann sieht man das so ein bisschen Blasen
Ja.
schlagen, Schaum schlagen. Genau.
So wie der Philipp manchmal. Tut mir leid.
Das kommt von Foam, das sind Schaumschlägerei.
Ah, verstehe.
Ja, aber zurück zu den Maßnahmen. Bei dem offenen Pneumothorax, das Problem dabei ist, dass wenn dieses Loch die Größe hat von ungefähr 2 Drittel vom Tracheendurchmesser, also es muss gar nicht so groß sein, aber ab in der Größe von 2 Drittel unserer Trachea, da geht die Luft natürlich lieber den Weg des geringsten Widerstandes und nicht mehr durch die Trachea, den normalen physiologischen Weg, sondern geht praktisch durch dieses Loch im Thorax in die kaputte und verletzte Seite und in dieses untergegangene, verletzte Lungengewebe. Das heißt, das Problem resultiert, dass wir eigentlich nur noch eine Ventilation in diese Verletzung rein haben und keine Ventilation physiologisch, die auch den gesunden Lungenflügel belüftet. Deswegen ist die Maßnahme hier, möglichst schnell diese offene Thoraxwunde abzudecken. Das können wir machen mit einem Chest Seal beispielsweise, also mit einer großen Wundauflage, die selbstklebend ist, die diese Wunde verschließt.
Die sieht so ein bisschen auch aus wie so ein Furzkissen an einem Ende. Ne?
Stimmt, genau. Die hat häufig so ein Ventil. Wie du sagst, wie auf so einem Furzkissen, die hat so ein Ventil. Das ist eben ein Einwegventil, geht in eine Richtung, funktioniert ähnlich wie ein Rückschlagventil. Die Luft geht also aus dem Thorax raus, kann aber nicht mehr zurück rein. Aber nicht jeder Rettungswagen hat so ein Chest-Seal. Ja, das gibt es da verschiedene Marken, verschiedene Firmen. Man muss manchmal auch so ein bisschen MacGyver spielen können im Rettungsdienst. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie man so eine luftsaugende Wunde noch dicht bekommt. Fällt euch was ein?
Also ich würde eine Verpackung nehmen, eine Plastikverpackung zum Beispiel von einem Infusionssystem, zum Beispiel von einer Saugkompresse. Die Plastikoberfläche, die ist innen drin steril, die ist sauber, die ist groß genug, die kann ich gut mit Leuko draufkleben.
Genau.
Das wäre so meine Idee.
Hast du, also aus meiner Erfahrung hast du das Problem, dass du die schlecht geklebt kriegst, weil selbst das braune Leuko klebt auf einer suppenden, blutenden Wunde nicht. Und was aus meiner Erfahrung nach gut klebt, zwar kein Ventilmechanismus hat, weil auch zu basteln, aber schwierig, aber du machst das Loch ja erstmal zu und damit den Widerstand für die Luft halt so groß, dass sie wieder durch die Lunge raus muss. Und über die Luft im Thorax machen wir uns dann später Gedanken. Was da sehr gut klebt, finde ich, sind die Defi-Patches. Also da einfach Kabel ab, auf die Wunde drauf, fertig. Und die kleben auch auf nasser Haut relativ gut, auf blutiger. Und natürlich muss ich trotzdem vorher abwischen. Aber die kleben meiner Erfahrung nach besser als diese Klebetapes.
Also ich glaube, man muss sich ja primär keine Gedanken drüber machen, ob jetzt Ventilmechanismus vorhanden oder nicht. Hauptsache, also das Wichtigste ist ja mal zu.
Ganz genau.
Also ich könnte theoretisch, bis ich fertig bin, auch erstmal die Hand drauf machen.
Notfall, bis irgendein Tool da ist, geht das auf jeden Fall.
Aber Ventilmechanismus ist schon ein gutes Stichwort, weil das bringt uns dann zur nächsten Exazerbation von dem Pneumothorax.
Ja, ganz genau. Das wäre der Spannungspneumothorax. Also wir haben jetzt von diesem Ventilmechanismus gesprochen, den wir einmal von außen nach innen haben können. Den können wir aber genauso auch innerhalb unseres Körpers haben, indem sich verletztes Lungengewebe so ungeschickt aufeinanderlegt, dass es irgendwie bei der Einatmung bei dem Luftstrom in die Lunge rein öffnet und die Luft in den Pleuraspalt eindringt. Bei der Ausatmung die Luft aber nicht mehr nach draußen geht, praktisch aus dem Pleuraspalt über die Bronchien und die Trachea wieder raus, sondern das Lungengewebe, das ja häufig keine glatten Risskanten hat, sondern wirklich ausgefranst ist, legt sich dann wie so ein Ventil wieder zu und der Druck innerhalb des Pleuraspaltes, also zwischen Rippenfell und Lungenfell, der wird immer größer. Die Luft sammelt sich an und der Druck erhöht sich und erhöht sich und erhöht sich.
Das Ventil wird ja auch immer schlimmer, je größer der Druck ist. Also es wird ja so ein Teufelskreis.
Ganz genau. Auch wenn der Druck immer höher wird, dann hat das Ventil ja noch weniger Möglichkeit, sich zu öffnen. Und der Druck auf der verletzten Thoraxseite führt dazu, dass es zu einer Verschiebung des Mediastinums und zu einem Druck auf das Herzen kommt, Richtung gesunder Seite. Also das Herz wird praktisch auf die gesunde Seite gedrückt durch den Druck, der in der Thoraxhälfte entsteht. Aber nicht nur das Herz, sondern auch die Lunge, die gesunde Lunge wird beeinflusst dadurch.
Und hier kommt auch zum Tragen, dass alle unsere Blutgefäße durch nur ein kleines Löchlein durch müssen, weil da ist die Vena cava inferior, ist ja fixiert an diesem kleinen Durchlass durchs Zwerchfell. Und wenn das Herz jetzt immer weiter rüber wandert auf eine Seite, dann kann die nicht mitwandern, sondern knickt als schwaches Kapazitätsgefäß irgendwann einfach ab. Und dann fehlen uns mal eben die 3 bis 4 Liter, die einfach bei uns in den unteren Organen rumschwirren und über die Vena cava inferior gerne zurück zum Herzen wollen würden.
Ja, das stimmt. Daraus ergeben sich auch die verschiedenen Leitsymptome oder Kriterien, um dann die Schlüsselintervention durchzuführen. Das sind nämlich einmal anhaltende Atemprobleme und anhaltende Zyanose trotz hochdosierter Sauerstoffgabe, ein fehlender Radialispuls oder eine Hypotension und ein Abfall meiner Vigilanz, dadurch, dass einfach die Perfusion des des Gehirns auch nicht mehr gewährleistet ist. Wenn ich also eins dieser Kriterien habe, ich habe den Anhalt darauf, aufgrund meines Unfallmechanismus, vielleicht schon aufgrund eines Auskultationsbefundes. Und jetzt kommt eins dieser verschiedenen Kriterien hinzu, also weiter anhaltende Zyanose und Atemprobleme trotz hochdosierter Sauerstoffgabe oder fehlender Radialispuls und Hypotension oder Vigilanzminderung und GCS-Abfall um mehrere Punkte auf der Skala, dann habe ich die Kriterien erfüllt, hier die Schlüsselmaßnahme durchzuführen, um dem Patienten oder der Patientin zu helfen, nämlich die Thorax-Entlastungspunktion durchzuführen.
Sollte eins davon vorhanden sein, aber ich vielleicht mir noch nicht hundertprozentig sicher bin oder so ein bisschen damit kämpfe mit mir selber, kann man eigentlich sagen, sind wir an einem Punkt, wo der Patient oder die Patientin eigentlich nur noch eine Möglichkeit hat durch diese Maßnahme und die anderen beiden Kriterien relativ schnell folgen werden.
Ganz genau, ja. Auch wenn ich mir unschlüssig bin, ob jetzt der Radialispuls schon fehlt, aber die Sauerstoffsättigung nicht besser wird, im Zweifel für den Patienten, dementsprechend im Zweifel für die Maßnahme. Es gibt noch andere Zeichen, so wie eine Trachealverschiebung. Also wir sehen praktisch die Trachea, die sonst mittig im Jugulum ist, die sich auf die gesunde Seite drückt und verschiebt, oder gestaute Halsvenen. Ja. Aber das sind wirklich schon, wie Melli sagte, sehr späte Zeichen, auf die man nicht warten muss, wenn man anderen Anhalt darauf hat.
Also da kann man frei nach Nerdfallmedizin sagen, umso kritischer, desto
Ja, also es sind definitiv keine klaren Kriterien da.
Jetzt aber die Nadeldekompression, die hat ja aber auch, sagen wir mal, ihre Downsides. Also die Nadeldekompression, die wir durchführen, die führen wir ja an der Monaldeposition durch, das heißt am 2. bis 3. ICR, media clavicular. Da habe ich Challenges, denen ich begegnen muss, nämlich ich brauche eine lang genug Nadel und ich muss das richtig durchführen. Du hast da eine Studie zu gefunden, wie erfolgreich sowas ist.
Ich muss mich ganz kurz hier in meinem Blätterchaos wühlen. Ich habe so ein bisschen gesucht in der Vorbereitung auf die Folge. Mir ist davon Ende 2018, Anfang 2019 ein Eintrag von Newspapers noch im Gedächtnis gewesen. Den habe ich rausgesucht, den würde ich euch auch verlinken in den Shownotes. Und habe dann nochmal ein bisschen auf PubMed hin und her gesucht und eine Review-Arbeit aus Ende letzten Jahres gefunden. Die war im August 2021 erschienen von Neki et al. Und die haben tatsächlich ein Review darüber gemacht, wie erfolgreich Thorax-Entlastungspunktionen mit einer Nadel sind. Und wie das bei Traumastudien so ist, war die Zahl der Eingeschlossenen nicht ganz so groß. Nach Ausschluss verschiedener Ausschlusskriterien waren es dann noch 84 Patientinnen und Patienten, die da eingeschlossen wurden. Und die Indikation für die Entlastung bei diesen Studien, die in das Review eingeschlossen wurden, die entsprechen genau denen, die wir gerade genannt haben. Also wir haben eine Hypotension oder einen Radialispulsverlust, wir haben eine Vigilanzminderung oder wir haben eine Nichtbesserung der Zyanose und Atemnot trotz hochdosierter Sauerstoffgabe. Was die in dem Review sich angeschaut haben, war die Kontrolle der Nadeldekompression mit Hilfe vom CT. Also nachdem die Patientinnen und Patienten dann im Schockraum versorgt wurden, haben sie im CT geschaut, ob die Nadel denn in den Pleuraspalt reicht oder nicht. Mhm. Und tatsächlich waren nur bei 27,4% der Fälle die Nadel korrekt im Pleuraspalt gelegen. Also weniger als 30%, das waren 23 PatientInnen von den 84, bei denen lag die Nadel korrekt im Pleuraspalt. Man muss sagen, bei 5 davon gab es tatsächlich auch Verletzungen, also Begleitverletzungen anderer Organe. Einmal wurde die Milz punktiert beispielsweise und weitere Male andere Organsysteme, die aber nicht zu einer relevanten Blutung geführt haben. Es wurde nur erkannt, dass eben die Organe fehlpunktiert wurden. Und bei einem Großteil der Patientinnen und Patienten ist nachfolgend noch eine Thorax-Drainage angelegt worden. Also das ist tatsächlich so, das sagen auch die gängigen Empfehlungen, dass wenn ich eine Nadeldekompression mache, das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern eine Thorax-Drainage nachträglich angelegt werden muss, um eben hier vollkommen den Sog und die Adhäsionskräfte wiederherzustellen.
Jetzt habe ich schon gesagt, wir legen in der Regel nach Monaldi an. Mhm. Es gibt ja noch eine zweite Position, die Bülow-Position, die im 4. und 5. ICR in der Media vorderen Axillarlinie.
Genau,
vordere Axillarlinie. Die mittlere, vordere.
Vordere.
Und haben die dazu auch was gesagt, ob das nicht die wahrscheinlich bessere Position wäre?
Wie du schon vermutest, Marco, ist es tatsächlich so, dass die Thoraxwanddicke in der Bühlau-Position, also im vierten und fünften ICR, in der vorderen Axillarlinie, also seitlich praktisch unter unserer Achsel, dass da die Thoraxwand, die Muskelschicht, deutlich dünner ist, als wenn wir jetzt hier direkt auf unserem Brustkorb, praktisch auf dem Brustmuskel und dem Fettgewebe, das auf der Brust ist, stechen. Die dünnste Stelle, die war im Schnitt bei ungefähr 3-3,5 Zentimeter im Bereich der Bühler-Punktionsstelle. Über 1 Zentimeter dicker im Bereich der Monaldi-Punktionsstelle, und deswegen schlussfolgern die Autoren hier auch, dass die Länge der Entlastungspunktionsnadel ein entscheidender Faktor ist, um den Erfolg der Entlastungspunktion sicherzustellen. Es sollte mindestens 5, besser 8 cm Länge haben, die Punktionskanüle. Und damit scheiden eigentlich unsere normalen Vigos, die wir für die periphere Venenanlage nutzen, aus. Wir brauchen da schon spezielle Kanülen für.
Jetzt, glaube ich, ist es aber auch noch interessant, da ja auch der Spannungsmembranthorax einer der reversiblen Ursachen des Kreislaufstillstands ist, dass wir auch nochmal über Eskalationsstufen sprechen. Klar, die Thoraxentlastungspunktion mit einer Dekompressionsnadel, die dann diese 11 Zentimeter Länge hat, idealerweise, mit der wir überall reinkommen, wenn wir an der Monaldi-Position nicht zum Erfolg kommen, vielleicht an der Position nach Bülow. Aber es gibt auch eben Eskalationsstufen, dass wenn es ein Spannungsknäuel gibt, dann muss die Luft da raus, und wenn wir mit Nadeln nicht zurechtkommen, dann ist eben die maximalste Eskalationsstufe wieder die Thorakotomie. Eine Stufe drunter wäre eine Thoraxdrainage, bei der ein Loch eben in die Pleura gemacht wird und da dann ein Schlauch reingelegt wird, über den dann Luft entweichen kann oder auch abgesaugt wird. Darüber kann auch dann Blut abgesaugt werden, beim Hämatothorax zum Beispiel. Aber was auch präklinisch eine gute Möglichkeit sein kann, wenn ich einen starken Verdacht darauf habe, ist die sogenannte Mini-Thorakotomie. Was ist denn das genau?
Bei der Mini-Thorakotomie, da brauche ich grundsätzlich auch ein Skalpell, suche mir die Punktionsstelle nach Bülau, die wir für unsere Nadeldekompression nehmen können, und mache hier eine kleine Inzision, einen kleinen Schnitt mit dem Skalpell, praktisch in den Zwischenrippenraum, und präpariere dann stumpf einfach ein Loch Richtung Pleuraspalt. Das heißt, ich gehe praktisch natürlich mit Handschuhen in diese Schnittstelle rein und fahre an den Rippen entlang, bis ich praktisch im Pleuraspalt bin. Und für den Notfall reicht das vollkommen, beispielsweise bei einer Traumareanimation dann beidseitig eine Mini-Thorakostomie zu machen, einfach einen kleinen Schnitt rein, stumpf präparieren mit dem Finger, sodass die Luft entweichen kann, gegebenenfalls auf Blut, wie du sagtest. Aber das wäre jetzt schon die Eskalationsstufe 1 höher. Ja, in gängigen Standardarbeitsanweisungen beispielsweise oder Handlungsempfehlungen, auch für den Rettungsdienst, da ist die Nadeldekompression das Mittel der Wahl, das Mittel der ersten Wahl für uns.
Wir könnten jetzt natürlich noch über die ganzen Herzerkrankungen, die im Thorax noch passieren können, und Gefäßverletzungen. Da gibt es auch noch interessante Ansätze, wie man vielleicht eine Aortenverletzung behandeln könnte. Das wäre dann allerdings alles andere als fein dosiert. Und ich würde sagen, wir machen einen schnellen Schwenk rüber zu den Lessons Learned.
Die Anatomie des Thorax. Damit hatten wir angefangen. Wir stellen uns nochmal den Thorax vor mit den Rippenpaaren, echt und unecht, mit Knorpelverbindungen zum Sternum, also das knöcherne Skelett. Dann haben wir hier Rippfell, Lungenfell, Pleura parietalis und Pleura visceralis. Jetzt konnte ich es endlich aussprechen. dazwischen diese seröse Flüssigkeit, die das Ganze zusammenhält, woraus ein Problem entstehen kann, wenn eben hier Luft reinkommt oder dazwischen kommt. Und wir haben unsere Lunge, die in verschiedene Lungenlappen aufgeteilt ist und die auf der linken Seite einen Lappen weniger hat, da wir hier nochmal Platz für unser Herz brauchen. Dann hatten wir noch weiter die Gefäße, die wir angesprochen hatten, die sich im Interkostalraum befinden, also zwischen den Rippen, und oben schön sich festhalten, damit sie eben nicht in den Zwischenrippenraum runterfallen können.
Sehr gut. Soviel zur Anatomie. Ich mache ganz schnell weiter mit dem tödlichen Dutzend, Leute. Merkt euch die 12 Punkte bei dem Verdacht auf Thoraxtrauma. Wenn wir Leitsymptome haben, geht einfach diese 12 verschiedenen Erkrankungen oder Verletzungsmuster durch. Vielleicht passt was auf euren Patient oder Patientin. Dann ganz, ganz wichtig bei der Versorgung A und B Maßnahmen und A- und B-Sicherung haben Priorität. Denkt an Atemweg und denkt an die Belüftung. Die Schlüsselintervention, beispielsweise eine luftsaugende Wunde abzudecken oder den Spannungspneumothorax zu punktieren, führt die durch, wenn ihr einen Anhalt darauf habt, und führt sie zügig durch. Und ansonsten hilft dem Patienten hochdosierte Sauerstoffgabe und eine regelmäßige Verlaufskontrolle bis in die Klinik.
Und bei Kindern denkt daran, dass auch die Femurfraktur auf eine Thoraxverletzung hindeuten kann. Ansonsten die Prädiktoren ähnlich wie bei den Erwachsenen, aber dann ein Auge drauf haben, weil 20-facher Anstieg der Mortalität bei Kindern durch Thoraxtrauma. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Es hat mich riesig gefreut, ihr zwei.
Mich auch.
Wieder eine Folge veröffentlicht zu haben.
Endlich mal wieder, haben wir es
und
geschafft.
Endlich mal wieder können wir sagen, immer dran denken. Die Dosis macht das Wissen.
Egal wann.
Egal wo.
Ciao.
Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fein Dosiert. Mein Name ist Marco und ich sitze hier zusammen mit den beiden Medizinpädagogen.
Hat ja gut funktioniert.
Klatschen wir nochmal oder machen wir das nicht so?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fein Dosiert. Die Dosis macht das Wissen. Der Podcast für eure Jackentasche. Und ich sitze zusammen mit den beiden MedizinpädagogInnen, Philipp und Melanie. Grüß euch.
Hey Marco.
Hallo zusammen.
Schön euch zu sehen.
Und unser Thema für die heutige Folge soll sich alles um die Brust drehen.
Ganz genau.
Ich dachte, du haust dir jetzt gerade aufs Mikro oder so.
Ja. Marco, Platz was.
Ja, ganz genau. Heute soll sich alles um die Brust drehen.
Genau. Ja.